Hey, schön, an dem letzten Sonntag in diesem Jahr dürfen zu euch reden. Und ich habe mir ein Kapitel aus dem Johannes ausgewählt zum Predigen heute. Ich mache das ja schon seit einer Zeit, immer mal wieder ein Kapitel einfach einmal lesen, auf mich wirken lassen, schauen, was dann da drin steht. Und heute werde ich das teilen mit dir, was ich da so ein paar Gedanken mit dem Kapitel gemacht habe. Damit wir ein bisschen wissen, wo wir sind im Kapitel 8, habe ich ein kleines Video dabei, das uns kurz mitnimmt über die ersten 7 Kapitel. Weil das ist noch wichtig, dass wir ein bisschen den Kontext haben vom Johannes Kapitel 8, weil wir wissen, was denn der Johannes vorher schon ein bisschen erzählt hat. Und das sind also ein paar wichtige Punkte im Clip.
Das Buch beginnt mit einer zweigeteilten Einleitung. Zuerst ein Gedicht. Es beginnt mit „Am Anfang war das Wort", was eine offensichtliche Anspielung auf Genesis 1 ist, als Gott alles durch sein Wort erschaffen hat. Natürlich sind die Worte einer Person nicht die Person selbst, aber sie drücken die Gedanken der Person aus. Und deshalb sagt Johannes, Gottes Wort war mit Gott. Es ist also von ihm zu unterscheiden. Und trotzdem war das Wort Gott. Es ist also göttlich. Während wir über diese Behauptung nachdenken, erzählt uns das Gedicht, wie dieses göttliche Wort in Jesus Mensch wurde. Dann erinnert Johannes an die Geschichte von Israels Auszug und sagt, dass Jesus Gottes Stiftshütte in unserer Mitte ist. Gottes herrliche Gegenwart, die auf der Bundeslade lag, wurde in Jesus Mensch. Dann erhebt Johannes einen großen Anspruch. Der eine, wahre Gott Israels, besteht aus Gott dem Vater und dem Sohn, der Mensch wurde, um uns den Vater zu offenbaren. Diese Behauptungen fordern unser Denken ziemlich heraus. Die nächsten Geschichten erzählen, wie Johannes der Täufer zum ersten Mal Jesus trifft und andere Leute zu ihm führt. Viele werden seine Jünger und einer nach dem anderen begegnet Jesus und spricht offen aus, wer Jesus in seinen Augen ist. In diesem Kapitel erhält Jesus 7 Titel. Diese Titel zeigen uns, dass Johannes eine Vorliebe für die Zahl 7 in der Gestaltung seines Buches hat. Aber sie sollen auch unterstreichen, dass dieser völlig menschliche Jesus von Nazareth der messianische König ist, der Lehrer Israels und der Sohn Gottes, der für die Sünden der Welt sterben wird. So etwas über einen Menschen zu behaupten, ist schon mutig, aber Johannes will diese Behauptung durch die Geschichten in den Kapiteln 2 bis 12 unterstützen. Sie alle haben das gleiche Grundmuster. Jesus vollbringt ein Zeichen oder macht eine Behauptung über sich selbst und das endet in Unverständnis oder Widerstand. Und so sind die Menschen am Ende jeder Geschichte gezwungen, eine Entscheidung zu treffen, wer Jesus ihrer Meinung nach ist. Im ersten Teil trifft Jesus auf 4 typisch jüdische Bräuche. Und in jedem Fall zeigt er, dass er die Erfüllung dessen ist, worauf diese Bräuche hinweisen. So ist Jesus bei einer Hochzeitsfeier und der Wein geht aus. Und Jesus verwandelt riesige Wasserkrüge von etwa 450 Litern in den besten Wein. Der Speisemeister sagt zum Bräutigam, du hast das Beste bis zum Schluss aufgehoben, was schon stimmt, aber Johannes nennt dieses Wunder auch das erste Zeichen von Jesus. Mit anderen Worten, es ist ein Symbol, das etwas über Jesus selbst sagt. Jesaja sagte mal, das messianische Königreich wird wie eine riesige Feier sein, mit viel gutem Wein. Und so veranschaulicht dieses erste Zeichen, wie großzügig Jesu Königreich ist. Als nächstes geht Jesus zum Tempel in Jerusalem. An den Ort, an dem Himmel und Erde zusammenkommen sollen und Gott sein Volk treffen würde. Jesus beansprucht hier seine Autorität über diesen Ort und wirft alle Geldwechsler raus und unterbricht die Opferrituale. Als die Tempelvorsteher ihn bedrohen, sagt er, zerstört diesen Tempel und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Jesus sagt, dass sein kommender Opfertod der Ort ist, wo Himmel und Erde wirklich zusammenkommen. Sein Körper, der getötet werden wird, ist die Erfüllung dessen, auf das der Tempel hinweist. Dann hat Jesus dieses nächtliche Gespräch mit einem Rabbi namens Nikodemus. Er glaubt, dass Jesus, so wie er selbst, ein Rabbi und Lehrer Israels ist. Aber Jesus sagt, dass Israel mehr braucht als einen weiteren Lehrer mit neuen Informationen. Israel braucht ein neues Herz und neues Leben. Oder mit seinen Worten, niemand kann Gottes Reich sehen, ohne neu geboren zu werden. Jesus glaubt, dass die Menschen im Netz von Egoismus und Sünde gefangen sind, was zum Tod führt. Aber er weiß auch, dass Gott diese Welt liebt. Deshalb will er den Menschen eine neue Geburt anbieten, eine neue Chance zum Leben. Von hier aus reist Jesus nach Norden und kommt an einem heiligen Brunnen mit einer Samariterin ins Gespräch, also einer Nichtjüdin. Als sie anfangen, über Wasser zu reden, gebraucht Jesus das als ein Bild für sich selbst. Er sagt, dass er lebendiges Wasser bringen will, das eine Quelle für ewiges Leben ist. Mit diesem Begriff meint Johannes eine neue Lebensqualität, gefüllt mit Gottes ewiger Liebe. Dieses Leben kann jetzt schon beginnen und hält bis in die Zukunft. Danach erzählt Johannes einige weitere Geschichten, die während der 4 jüdischen Fest- und Feiertage stattfanden. Und wieder nimmt Jesus Elemente der Feste und nutzt sie als Bilder, um etwas über sich zu sagen. Als erstes heilt Jesus einen Gelähmten am Sabbat, was eine Debatte über Arbeit am Ruhetag mit den jüdischen Anführern auslöst. Jesus erklärt, dass sein Vater am Sabbat arbeitet und er das deshalb auch macht. Sie verstehen, dass er damit Gott seinen Vater nennt und sich selber mit Gott gleichstellt. Deshalb wollen sie ihn umbringen. Die nächste Geschichte findet während des Passafestes statt, bei dem eine symbolische Mahlzeit mit Lamm, Brot und Wein an den Auszug aus Ägypten erinnert. Durch ein Wunder versorgt Jesus tausende Menschen mit Essen. Als die Menschen nach mehr Brot fragen, sagt Jesus, dass er das wahre Brot ist. Wenn sie von ihm essen, werden sie das ewige Leben finden. Das verärgert viele Leute, die ihm dann nicht mehr folgen. Die nächsten Geschichten finden während dem Laubhüttenfest statt. Es erinnert an die Geschichte von Israels Wüstenwanderung, als Gott ihnen mit der Wolken- und Feuersäule vorausging und sie mit Wasser in der Wüste versorgte. Und so geht Jesus in den Tempel und ruft, wer durstig ist, soll zu mir kommen und trinken. Später sagt er, ich bin das Licht der Welt. Damit sagt er, dass in ihm Gottes Gegenwart als Geschenk zu seinem Volk kommt. Wie ein Licht, das im Dunkeln scheint und Leben rettet. Einige glauben und folgen ihm nach, aber andere sind verärgert wegen diesen überzogenen Behauptungen.
Wow, was da schon alles drin steht in den ersten paar Kapiteln, wo der Johannes uns mitnimmt in das, was ihm am wichtigsten ist. Johannes ist ja der beste Freund von Jesus. Und das, was er uns mitteilt, ist, glaube ich, sehr wichtig für unser Glaubensleben, für das, was wir in unserem Leben mit dem Jesus erleben können. Im ersten Teil von Kapitel 8 ist die Geschichte, und die ist sehr berühmt, die hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört. Und zwar die Geschichte, wo Jesus am Laubhüttenfest im Tempel am Lehren ist und dann kommen die Pharisäer und haben die Ehebrecherin dabei. Und sie rühren sie einfach in die Mitte von dieser Meute, dass sie alle sehen und sagen, hey Jesus, da ist jetzt die Ehebrecherin, die müssen wir jetzt steinigen. Und dort fängt Jesus einfach an kritzeln auf dem Boden. Gell? Am Schluss sind alle weg und Jesus schaut auf und sagt, hey, wenn dich niemand verurteilt, ich verurteile dich auch nicht, du darfst jetzt gehen. Über diese Geschichte könnte ich auch eine ganze Predigt halten, vielleicht sogar 2 oder 3. Darum habe ich mich entschieden für den 2. Teil vom Kapitel 8. Weil es hat doch, das ganze Kapitel hat 60 Verse, das wäre jetzt ein bisschen lang, um da durch das ganze Kapitel durchzugehen. Aber das ist ja gut, dann habe ich immer mal wieder ein bisschen Material, wenn ich mal wieder über das Kapitel 8 eine Predigt halten. Ich werde den 2. Teil nehmen, der hat mich sehr angesprochen. Ich lese mal die Verse vor, über die, die ich heute kurz predigen will, und gehe nachher durch die ein bisschen genauer durch. Es ist Johannes Kapitel 8, ab Vers 12 bis 20. Jesus sagte zu den Leuten, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Die Pharisäer erwiderten, du bist dein eigener Zeuge, deine Worte sind nicht glaubwürdig. Jesus antwortete, was ich über mich gesagt habe, ist wahr. Auch wenn ich damit für mich selbst spreche, denn ich weiß, wo ich herkomme und wo ich hingehe, während ihr das nicht von mir wisst. Ihr verurteilt mich nach menschlichen Maßstäben, ich dagegen verurteile niemanden. Wenn ich euch aber verurteilen würde, wäre mein Urteil wahr, denn ich handle nicht allein. Der Vater, der mich gesandt hat, ist mit mir. Euer eigenes Gesetz sagt, wenn 2 Personen etwas übereinstimmend bezeugen, gilt ihre Aussage als Tatsache. Ich bin der eine Zeuge und mein Vater, der mich gesandt hat, ist der andere. Wo ist denn dein Vater? Fragten sie. Jesus antwortete, da ihr nicht wisst, wer ich bin, wisst ihr auch nicht, wer mein Vater ist. Würdet ihr mich kennen, dann würdet ihr auch meinen Vater kennen. Dies sagte er, als er in dem Bereich des Tempels lehrte, der als Schatzkammer bezeichnet wird. Aber er wurde nicht verhaftet, weil seine Zeit noch nicht gekommen war. Ich finde das ein spannender Absatz. Und das erzählt uns Johannes gerade nach dieser Geschichte mit dieser Frau. Das ist wichtig, dass wir einmal die Geschichte ein bisschen im Kontext lesen. Ja, der Vers 12, fangen wir an mit dem. Jesus sagte zu den Leuten, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Also das finde ich schon mal eine unglaubliche Ermutigung. Oder? Was für eine Message. Wenn wir an Jesus glauben, dann werde ich mir das Licht haben, das zum Leben führt. Zum Leben, zu dem erfüllten Leben. Wenn dich interessiert, was das erfüllte Leben ist, dann darfst du unbedingt mal Galater 5 lesen. Die Früchte vom Geist. Was Jesus alles in uns möchte wachsen lassen. Oder Frieden, Freude, Geduld, Liebe, einfach Freundlichkeit. Das sind wunderbare Früchte, die das Leben lebenswert machen. Wo Beziehungen möglich machen. Also es geht da um ein Leben, das er um uns möchte anführen, das wunderschön ist. Und meine Frage ein bisschen an dich heute ist vielleicht ähnlich wie letzte Woche. Ich habe ja letzte Woche eine Predigt über diesen Vers gemacht. Ist Jesus Licht von deinem Leben? Von deiner Welt? Weil offensichtlich fällt das nicht allen Menschen gleich einfach zu glauben, dass Jesus die Leuchte ist vom Leben. Wir sehen da die Pharisäer. Die glauben nicht. Vers 13. Die Pharisäer erwiderten, du bist dein eigener Zeuge. Deine Worte sind nicht glaubwürdig. Also offensichtlich haben die Pharisäer Mühe gehabt, in dem Moment zu Jesus zu sagen, also gut, wir glauben dir. Die haben wahrscheinlich gedacht, zwei Optionen. Der ist entweder ein bisschen crazy, der ist ein bisschen nicht ganz putzt, der Jesus, oder er ist ein Lügner. Zwei Möglichkeiten. Entweder oder. Und heute hätte man vielleicht noch eine dritte Möglichkeit, dass man noch könnte sagen, es ist nicht bewiesen. Oder? Also wir würden sagen, entweder war Jesus ein bisschen crazy, ein bisschen Spinner, er war ein Lügner, oder es ist ja einfach nicht bewiesen, die Geschichte. Oder? Das ist schon lange her. Heute haben wir eigentlich drei Möglichkeiten. Aber Jesus gibt noch eine weitere Möglichkeit. Das lesen wir gerade im ersten Teil von Vers 14. Jesus antwortete, was ich über mich gesagt habe, ist wahr. Was ich über mich gesagt habe, ist wahr. Das ist eine weitere Möglichkeit. Auch wenn ich damit für mich selbst spreche. Aber das ist eine Alternative, die Pharisäer nicht haben können in ihren Kopf hineinlassen oder in ihr Herz. Sie haben einfach gesagt, nein, das geht nicht. Es kann nicht sein, dass es wahr ist. Es kann nicht sein, dass das stimmt, was du sagst. Aber das ist so wichtig, dass wir uns nicht verschliessen wie die Pharisäer vor dieser Wahrheit. Weil wenn wir uns verschliessen, weißt du, was passiert? Du hast kein Licht fürs Leben. Es ist mega simpel. Glauben ist keine Gefühlssache. Glauben ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, sich nicht zu verschliessen vor dem Jesus. Nicht von dieser Wahrheit zu verschliessen. Nicht sagen, also gut, ich will das nicht glauben, das ist nicht bewiesen, der ist ein Lügner oder der ist verrückt, sondern sagen, also ich glaube diesen Wort. Ich entscheide mich zu glauben. Das ist wichtig. Du wirst nie einfach irgendwo über den Glauben stolpern und dann glaubst. Das passiert nicht. Du musst dich aktiv dafür entscheiden, das jetzt zu glauben, was Jesus sagt, dass er wahr ist. Die Pharisäer haben ja gesehen, was er tut und sie haben nicht geglaubt. Sie haben das gerade miterlebt mit dieser Frau. Wir haben das, also die Story, die da jetzt am Laufen ist, das ist ja schon ein längeres Zeit am Laufen. Du hast ja mitbekommen, die Pharisäer haben schon viel erlebt, was Jesus tut. Es sind vielleicht sogar auch einige auf dem Fest gewesen, wo er Wasser zu Wein verwandelt hat. Aber sie haben sich nicht entschieden, ihm zu glauben, sondern sie haben sich entschieden, ihm nicht zu glauben. Das macht man automatisch, wenn man sich nicht für ihn entscheidet, dann entscheidet man sich gegen ihn. Und das erlebe ich immer wieder. Ich habe die Christmas Experience, das war ein Big Event in Zürich, wo da der Emanuel auch mitgespielt hat, übrigens vom ICF Brück. Und dort bin ich auch gewesen, habe mitgeholfen. Und habe ein bisschen die Aufgabe gehabt, die Bibel verteilen nach der Celebration oder dann auch ein bisschen einfach mit Leuten schwätzen, halt Pastor sein, gell? Das ist eine gute Sache. Dann habe ich einen Mann gesehen, der ist am Infodesk gestanden, so mit dem Bier in der Hand. Dann bin ich auch nicht so, du, schaffst du auch mit? Nein. Ja, kommst du schauen? Nein. Ja, was machst du denn da? Weiß auch nicht. Ich So, okay, ja, interessant. Warum bist du denn überhaupt angekommen? Er hat schon ein bisschen Fahne gehabt, aber er hat noch gut reden mit ihm. Er war ganz lieb. Ich habe es einfach mal spannend gefunden, wie er einfach da rein steht und gar nicht selber weiss, warum er jetzt da ist. Nachher hat er mir erzählt, ja, er hat da seinen Arbeitskollegen, den habe ich eingeladen und der hilft jetzt auch mit. Und dann hat er gezeigt auf ihn. Dann ist sein Arbeitskollege gekommen und hat gesagt, ja, ah, Thomas, hast du ihn schon kennengelernt? Komm, ich will unbedingt für dich beten, sagt sein Arbeitskollege, mit dem, wo ich am Reden bin. Darf ich für dich beten? Und der andere so, ja, okay, mach's mal, oder? Und dann hat er auch für ihn gebetet und hat einfach gewünscht, dass er Frieden finden darf. Er hat auch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit seiner Frau gehabt. Und dann fangen wir an zu reden. Und er fragt mich so, warum ich eigentlich da bin. Und dann ist es immer gut, oder, wenn du Zeugnis kannst erzählen. Und ich habe mein Zeugnis erzählt. Das ist gut, ich habe eine 7-Minuten-Version genommen, so 7 bis 10 Minuten. Ich habe verschiedene Versionen. Das ist auch noch gut, wenn du weißt ein bisschen, wie du kannst deine Geschichte erzählen. Je nachdem hast du ja nicht gleich viel Zeit. Du musst immer ein bisschen wissen, wenn du im Bus bist, musst du nicht 7 Minuten. Du weißt nicht, wann er aussteigt, die Person, oder? Oder wenn du eben ein bisschen Zeit hast am Weihnachtsessen, dann kannst du auch eine halbe Stunde raus. Weißt, je nachdem, wie spannend das du kannst erzählen und wie spannend deine Story. Aber ich hatte das Gefühl, ja, so ein bisschen die... Eine kleine mittlere Version habe ich erzählt. Und nachher sagt er, ja weisst, danke vielmals, aber ich kann nicht glauben, nur weil du etwas erlebt hast. Ich will es selber erleben. Ich muss es, glaube ich, selber erleben. Dann erzählt er mir, dass er mit 15 mal Gott eigentlich das Herz aufgetan hat und gesagt hat, komm, ich will jetzt mal dich erleben, Gott, du musst dich jetzt zeigen. Und dann ist nichts passiert. Und seit dort, und ich schätze, er ist bei meinem Alter, also das ist über 20 Jahre her, als er das gemacht hat, seitdem hat er nicht mehr daran gedacht, dass er vielleicht mal wieder müsste sein Herz auftun oder dass er mal sich wieder mit dem Gott beschäftigt. Aber aus irgendeinem Grund, aus der Situation mit seiner Frau und weil sie auch am Suchen ist, ist er jetzt an dieser Christmas Experience gelandet. Er ist nicht reingeschaut, er ist einfach in dem Foyer gestanden und hat mit mir geredet. Nachher schaut er mich an und sagt, weißt du was, ich glaube, ich muss mich einmal entscheiden, Gott eine Chance zu geben. Ich glaube, ich muss mich nochmal entscheiden, einfach das aufzuhören, dass Gott kann wirken kann. Da habe ich gesagt, ja, ich finde, das ist genau die richtige Entscheidung. Das ist unbedingt, musst du das tun. Bitte mach das. Und habe ihn ermutigt, einfach wirklich den Schritt zu tun. Und ich weiß nicht, ich kenne seinen Arbeitskollegen, ich werde mal nachfragen und bin gespannt. Aber es hat mir so gezeigt, wenn du das einfach abtust und dein Herz verschliessest, dann passiert nichts. Aber wenn du dich auftust, und ich bin überzeugt, wenn er sein Herz richtig auftut, dann wird Gott ihm begegnen. Und er wird sein Herz können reinigen. Und ich hoffe schwer, dass er sein Alkoholproblem durch das kann loswerden kann. Also das ist auch der Grund, wieso ihn der Kollege eingeladen hat. Er hat gesagt, du hast ein kleines Alkoholproblem. Er sieht es zwar nicht, aber sein Kollege hat es gesehen. Aber wir haben gut können darüber reden. Es ist eine Entscheidung, dem Jesus nachzufolgen. Mach es nicht in die Pharisäer und entscheide dich dagegen. Der nächste Vers, der hat mich getroffen, der hat mich berührt, der bewegt mich, seit ich den gelesen habe. Das ist der Vers 15, wo Jesus der Pharisäer sagt, ihr verurteilt mich nach menschlichen Maßstäben, ich dagegen verurteile niemanden. Ich muss es nochmal lesen. Ihr verurteilt mich nach menschlichen Maßstäben. Ich dagegen verurteile niemanden. Punkt. Und ich das gelesen habe, dachte, das ist so krass. Jesus verurteilt niemand. Ganz ehrlich, wenn ich in dem Tempel gewesen wäre oder jetzt da innen und jemand kommt da durch die Tür hineingestürmt und sagt, der oder die böse Frau hat das böse gemacht. Das Erste, was ich denke, oh, das ist schlimm. Und ich zeige auch mit dem Finger drauf. Wenn ich in der Zeitung lese, der hat das und das gemacht, oh, schlimm. Ich weiß nicht, wie du bist. Mir geht es etwa dir so. Ich bin so schnell mit der Meinung der anderen. So schnell bin ich dabei, jemanden zu verurteilen. So schnell verurteile ich jemanden über eine Situation, wo ich nicht einmal weiss, wie es zu dieser Situation gekommen ist. Und ob es überhaupt stimmt. Und dann sage ich will aber Jesus ähnlicher werden. Gleichzeitig, oder? Ich bin ja Christ. Jesus ähnlicher werden bedeutet, aber eben niemand zu verurteilen. Er hat es eigentlich gerade krass demonstriert. Die Ehebrecherin hat er nicht verurteilt. Und das ist doch auch das Befreiende, wenn wir erkennen dürfen, dass Jesus in unser Leben kommt, ist doch das Befreiende, hey, niemand verurteilt mich. Gott verurteilt mich nicht. Und das ist doch das, was wir uns wünschen für unsere Freunde, für unsere Familie. Weißt du, wo können wir anfangen? In dem, dass wir sie nicht verurteilen. Ich finde das noch crazy, oder? In dem, dass wir Menschen verurteilen, widersprechen wir eigentlich Jesus. Weil er verurteilt niemanden. Und ich wünsche mir, ich entscheide mich heute, auch wieder ganz bewusst, das sind Entscheidungen. Ich will ein Mensch sein, der nicht verurteilt. Egal was, egal ob der Christ ist oder nicht, und es müsst besser wissen, gell? Das muss ich vielleicht noch sagen. Meine Christen sind so gut, die anderen Christen zu beurteilen, zu verurteilen. Die Kollegin ihres Mami hat einen Porsche. Sie hat Hassbriefe amix unter dem Scheibenwischer von der Gemeinde. Sie soll ihr Geld besser einsetzen, aber es gibt wahrscheinlich niemand grosszügiger als die Frau. Aber man sieht es nicht, oder? Wie sie fährt ja einen Porsche. So schnell sind wir im Verurteilen. Aber Jesus sagt, ich verurteile nicht. Logisch, wir könnten Vers 16 nicht zum Argumentieren. Wenn ich euch aber verurteilen würde, wäre mein Urteil wahr, denn ich handle nicht allein, der Vater, der mich gesandt hat, ist mit mir. Also Jesus sagt den Vers weiter, wenn ich es würde machen, dann kannst du sicher sein, mein Urteil ist wahr, weil der Vater tut durch mich das Urteil bringen. Aber ich mache es nicht, nur wenn ich würde. Aber als Christ könntest du natürlich jetzt denken, ja, ich habe ja Vater mit mir und ich weiß es jetzt besser. Ich verurteile jetzt alle, weil der Vater ist mit mir. Kenne ich leider auch so Menschen. Ich denke, ja, aber Jesus sagt, wenn ich würde, nicht wenn ich tue. Er macht es trotzdem nicht, auch wenn sein Urteil wahr ist. Er wird dann schon verurteilen, die es brauchen, am Schluss, Endzeit und vor dem Gericht. Er verurteilt nicht. Er hat es getragen am Kreuz. Das wünsche ich mir. Ein Leben, wo ich nicht andere verurteilen muss. Wo ich die gute Botschaft bringen kann und sagen, du bist nicht verurteilt. Das gilt auch mir, Gott sei Dank. Ich weiss nicht, was du so machst, aber ich habe jetzt über die Weihnachtszeit jemanden mal gedacht, oh Jesus, bitte vergib mir. Das geht mit den Kindern, gell? Das ist nicht immer das gleiche einfach. Unsere Kinder sind so brav immer, weißt du? Da reagiere ich immer über. Nein, das ist etwa die so, dass man sich auch wieder freisprechen kann und sagen, Jesus verurteilt mich ja gar nicht. Warum mache ich es denn mit mir? Vers 17 bis 19. Euer eigenes Gesetz sagt, wenn zwei Personen etwas übereinstimmend bezeugen, gilt eure Aussage als Tatsache. Ich bin der eine Zeuge und mein Vater, der mich gesandt hat, ist der andere. Wo ist denn dein Vater? Fragten sie. Jesus antwortete, da ihr nicht wisst, wer ich bin, wisst ihr auch nicht, wer mein Vater ist. Würdet ihr mich kennen, dann würdet ihr auch meinen Vater kennen. Und das ist, glaube ich, auch ein zentraler Punkt von dem Kapitel 8. Jesus offenbart sich jetzt in dem Kapitel als Sohn Gottes, als Einheit mit Gott, als Gottes Wesen. Ich möchte kurz an den zweitletzten Vers gumpen. Weil das ist nämlich ein wichtiger Vers. Ich lese noch in der Neues Leben-Übersetzung. Jesus antwortet, ich versichere euch, ich war schon da, bevor Abraham auch nur geboren wurde. Und ich habe extra noch Elberfelder dabei, weil die bringt es noch ein bisschen mehr an die Nähe vom Hebräischen oder vom Griechischen. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Und das ist ein Statement von Jesus, das für uns ganz wichtig ist in unserem Glaubensleben. Jesus sagt, ich bin der, wo ich bin. Jesus tut sich da offenbaren als der Gott. Und er sagt, ich bin im verwirklicht der Gott. Das ist nicht nur ein Gerücht und ich sage das auch. Öffentlich jetzt, da im Tempel, zum Laubhüttenfest, ich bin. Bin ich, oder? Das ist das Wort, das er nimmt, wo ihn ganz klar ausweist als Gott. Und das ist auch das, was die Pharisäer so verstanden haben. Und im letzten Vers, im Vers 59, da hoben sie die Steine auf, um ihn zu töten, aber Jesus floh vor ihnen und verließ den Tempel. Das ist genau die Reaktion, die man auf Gotteslästerung machen muss, oder? Das ist, in Mose steht das. Das ist Gesetz, Gotteslästerung, Steinigung. Und das ist genau das, was sie machen. Sie erkennen, dass Jesus sich als Gott anstellt, nehmen den Stein auf und wollen ihn umbringen. Weil das, was er sagt, ihnen gar nicht passt. Und ironischerweise werden sie eigentlich zu Gotteslästerer in dem Moment. Das ist noch crazy, oder? Sie wollen eigentlich das Gesetz erfüllen und den Gotteslästerer steinigen, aber da ja, da Gott vor ihnen steht, durch Jesus, lästert sie Gott. Lass uns Gott ehren und uns entscheiden, mit ihm unterwegs zu sein. Ich springe jetzt wieder ein bisschen zurück, wieder in den Vers 20, in den letzten Vers von dem Abschnitt. Aber das ist eben ein wichtiger Punkt im Kapitel 8, wo der Johannes uns auch mitteilen. Hey, Jesus hat es auch selber gesagt, dass er es ist. Vers 20, der beschäftigt mich nämlich auch noch ein bisschen. Dies sagte er, als er in dem Bereich des Tempels lehrte, der als Schatzkammer bezeichnet wird. Aber er wurde nicht verhaftet, weil seine Zeit noch nicht gekommen war. Ganz ehrlich, beschäftigt mich immer noch ein bisschen der Vers. Ich finde das so spannend. Der Johannes, weißt du, der Johannes hat sich etwas überlegt, als er das Evangelium geschrieben hat. Der hat ja gewusst, der Markus, Matthäus, Lukas, den kennt man schon. Also nehme ich euch noch mit jetzt auf das, was ich euch unbedingt noch sagen will. Und ich glaube, dass eben jeder Vers gewollt ist von dem Johannes und auch der Vers. Und ich weiß nicht ganz genau, warum er uns das anschreibt. Dass es wichtig ist, offensichtlich ist es am Johannes wichtig, dass wir wissen, wo das Jesus das sagt. Wo er sich als Gott offenbart. Offensichtlich ist es ihm wichtig, dass wir wissen, dass das in der Schatzkammer passiert. Die ganze Rede. Die Schatzkammer, ich bin ein bisschen schauen, was das in den anderen Übersetzungen, was die Schatzkammer ist. Das wird in der eben Neues Leben ist Schatzkammer, in der Zürcher Übersetzung ist der Opferstock, bei der Schlachter ist der Opferkasten, beim Luther ist der Gotteskasten, in der Hoffnung für alle heisst es Opferkästen für die Geldspenden. Dort ist der Jude angegangen und hat sein Geld angebracht. In dem Teil. Freiwillige Spenden, aber auch das Geld, das sie haben müssen, die Steuern abgeben. Und ich habe mich gefragt, ja, warum ist es dir jetzt so wichtig, dass wir das wissen, dass es dort passiert ist? Ich habe nicht eine abschliessende Erklärung. Aber es könnte sein, dass da der Johannes einfach nochmal deutlich machen will, hey, Gott ist wirklich Gott und nicht Geld soll dein Gott sein. Ich glaube, es ist ein kleiner Wink, um zu sagen, hey, um was es wirklich geht, ist das, um was Jesus sagt. Und nicht um das, was du in den Tempel bringst. Ich glaube, es ist ihm wichtig, dass der wahre Schatz eben Jesus ist. Und dass wir uns entscheiden sollen, dem wahren Schatz zu folgen, dem wahren Schatz Glauben zu schenken. Weil er ist es, er offenbart sich. In all diesen Kapiteln, oder? Wo es ums Laubhüttenfest geht, sehen wir immer wieder, wie die Menschen sich entscheiden müssen. Es ist eine Entscheidung, eine Herzensentscheidung, um Jesus Glauben zu schenken. Und Jesus nachfolgen. Und er leuchtet uns einen Weg. Und ich liebe den Weg von Jesus. Ein Weg, der zum Leben führt. Ein Weg, der zur Freiheit führt. Ein Weg, der zur Liebe führt. Und ich glaube, ein zentraler Punkt auf dem Weg ist, dass wir aufhören, andere zu verurteilen. Das ist gar nicht so einfach. Wir sind ja ein bisschen scharf, oder? Das finde ich noch spannend an dem Bild, wo wo sie die Ehebrecherin reinnehmen in den Tempel, heisst, sind sie in der Mitte. Und das ist so der Moment, oder? Etwas ist in der Mitte, etwas ist offenbar und alle schauen gerade drauf, oder wir Schäfli, wir schauen gerade auf das. Wenn in der Zeitung ein Herder steht, du schaust gerade auf das und du hast schon dein Urteil gefällt. Wenn im Fernsehen etwas siehst, wenn der Small Group etwas erzählt und bam! Es ist gerade im Fokus und wir zeigen mit dem Finger drauf. Es ist gar nicht so einfach, uns dem zu entziehen. Aber wir können uns dafür entscheiden und sagen, ich verurteile niemanden. Das ist einfach dort, wo es nicht gegen deine Überzeugung geht. Dort, wo halt jemand etwas lebt, wo nicht, über deine, gegen, wo nicht mit deiner Überzeugung übereinstimmt, dort wird es schwierig. Aber lass uns auch dort gnädig sein. Der Wunsch, dass Menschen die Gnade Gottes erkennen, dass sie Jesus erkennen, ist doch riesig in unseren Herzen. Also lass uns auch gnädig sein. Untereinander. Und mit den Menschen um uns herum. Und darauf vertrauen, dass der Heilige Geist den Menschen verändert. Ich möchte jetzt in den zweiten Worship-Teil hineingehen. Wir werden das Lied singen zum Start, wo du vielleicht zuerst einmal ein bisschen zuhören kannst. Und nachher werden wir zusammen das singen, wo es darum geht, dass ich I'm in, oder ich bin mit dir, Jesus. Ich entscheide mich jetzt, dabei zu sein mit dem, was du tust. Und das können wir aus unserem Herz raus singen, wenn du willst. Als Entscheidung, ich will dabei sein, Jesus, bei dem, was du machst. Vielleicht möchte ich doch noch beten. Und lass uns aufstehen, dann sind wir schon parat für den zweiten Worship. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich entscheide mich, heute dabei zu sein mit dir. Ich entscheide mich, dir zu glauben. Und ich entscheide mich, nicht zu verurteilen, Jesus. Hilf mir immer wieder, die Gnade walten zu lassen, die du mir zuteil kommen lässt. Hilf mir immer wieder, das Kreuz zu verstehen, dass es eine Gnade Kreuz ist, wo du für uns alles getragen hast, Jesus. Dass ich gnädig mit mir bin, mit meiner Frau, mit meinen Kindern und auch mit allen anderen Menschen um mich herum. Du wirst schon dein Urteil fällen, dort, wo es richtig ist. Ich darf einfach in deiner Gnade leben. Danke vielmal. Danke, darf ich dabei sein an dem heutigen Tag. Amen.